Polyphon, der Podcast für politische Töne.
Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne. In diesem Podcast geht es um Politik und Politikwissenschaft, alte Klassiker und neuere Entwicklungen. Inhaltlich beschäftigen wir uns hier schwerpunktmäßig vor allem aber mit Campaigning und Wahlkämpfen. Mein Name ist Konstantin Wurtmann und ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ich freue mich auf meine heutigen Gäste. Heute spreche ich mit Svenja Kraus und Martin Groß. Herzlich willkommen bei Polyphon.
Hi.
Hi.
Ihr beiden, ich stelle euch vielleicht einfach mal kurz vor. Tatsächlich sprechen wir heute nicht direkt über Campaigning und Wahlkämpfe, sondern so ein bisschen über Koalitionen und vielleicht auch so ein bisschen grundsätzlich, welche Auswirkungen oder Einwirkungen das auch haben mag. Zur Vorstellung vielleicht erstmal, Svenja, du bist 1988 geboren, hast dann verschiedene Studienstationen in Mannheim und Bamberg gehabt, bist dann an der Humboldt-Universität in Berlin gelandet, hast dort promoviert zum Thema Stability through Control, the Influence of Control Mechanisms on the Stability of Coalition Cabinets. Also ganz spezifisch mit der Frage dich beschäftigt, wie eigentlich ja Regulierungsmechanismen in der Koalition auch auf ihre Langlebigkeit einwirken. Dann bist du Flüge gegangen, um es mal so zu sagen. Du bist ins Ausland gegangen, nach Essex und bist jetzt immer noch im Ausland, aber tatsächlich in Wien. Dann Martin, du bist Jahrgang 1985, hast verschiedene Stationen in Konstanz, Jena und Mannheim gehabt, bist inzwischen akademischer Rat am Lehrstuhl für politische System und europäische Integration an der LMU in München und du hast dich in deiner Doktorarbeit mit der Frage beschäftigt, Koalitionsbildungsprozesse auf kommunaler Ebene schwarz-grün in deutschen Großstädten. Dafür hast du auch sogar einen Preis bekommen. Wenn wir jetzt so ein bisschen vielleicht erstmal zum Einstieg die Frage stellen an euch beide, oder mich würde natürlich interessieren, wie kommt ihr denn zur Koalition? Ich meine, ihr habt beide was zu dem Thema gemacht, aber was sind eure Motivationen gewesen, erstmal da zu landen?
Gute Frage. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich während meines Masters ein Seminar besucht habe zu Koalitionsregierung. Und die mich sehr fasziniert haben und ich da auch meine zukünftige Chefin hat das geleitet und darüber bin ich irgendwie so ein bisschen da reingeraten und bisher nicht wieder rausgekommen.
Und bei mir ist eigentlich genau dieselbe Story, nur mit dem Chef, im zweiten Semester in Konstanz im Seminar gehabt, begeistert gewesen von dem Seminar und seitdem an Koalitionsbildung hängen geblieben in jedem einzelnen Studienfach und auch beim Unterrichten.
Okay, das sind ja erstmal interessante Entwicklungen. Das Spannende, was ich tatsächlich finde, weswegen ich auch ganz gut fand, wenn wir uns mit hier treffen, also ihr beide habt ja tatsächlich schon auch zusammen publiziert zu diesen Fragestellungen. Ich habe Svenja irgendwann mal auf einer Konferenz kennengelernt. Martin, wir kannten uns erst von Twitter und haben uns dann auf einer Konferenz mal gesehen, sind uns beruflich aber noch nicht irgendwie zusammengekommen. Aber wir beobachten ja eigentlich Koalitionsbildungsprozesse oder beziehungsweise Koalitionen aus unterschiedlichen Perspektiven. Bei mir sind es eher so die Fragen, warum hat man eine bestimmte Koalitionspräferenz oder warum halt nicht? Und ihr beschäftigt euch tatsächlich so, du vor allen Dingen, Martin, ja auch mit inhaltsanalytischen Fragen nochmal stärker vielleicht auch tatsächlich, wie sind Koalitionsaushandlungsprozesse tatsächlich auf der inhaltlichen Ebene? Da ist auch die Brücke zu Svenja und Svenja, würde ich sagen, von uns hat eher von uns dreien den fast schon globaleren Blick, weil sie halt einfach mehr ganz Europa auch ansieht. Deswegen ist es auch gut, dass sie jetzt erstmal im Ausland ist. Da kann sie nämlich so ein bisschen auch den Blick von außen nach Deutschland wagen. Jetzt habe ich aber, das ist so der Klassiker, nochmal schnell zum Einstieg, drei Entweder-Oder-Fragen, die ich, glaube ich, ganz gerne stellen würde. Die variieren einmal kurz und der Rest ist gleich. Also, fangen wir vielleicht einmal kurz an, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer euch nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Svenja, ganz einfache Frage eigentlich. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars natürlich.
Martin, Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter.
An euch beide, Zucchini oder Ananas-Koalition? Nur der Begriff. Es gab eine lange Twitter-Diskussion und ihr müsst euch jetzt festlegen. Zucchini oder Twitter? Zucchini oder Ananas?
Ananas.
Ananas.
Okay. Und dann abschließend, weil wir ein wunderschönes Wahljahr haben, schreibt ihr beide eher gemeinsam einen Artikel mit Annalena Baerbock oder stellt ihr lieber eine Klausur mit Armin Laschet?
Auf jeden Fall Annalena Baerbock.
Auf jeden Fall die Klausur mit Armin Laschet.
Was? Obwohl, ja, da musst du ja nichts korrigieren, ne? Da musst du ja nichts machen, dann wird nur gewürfelt.
Genau, du merkst
ja, nicht. Clever.
Ja, clever. Ja, aber Svenja, bei dem Artikel mit Annalena Baerbock musst du auch fast nicht selber schreiben. Also von das daher, stimmt. Ne, also es sind sehr schöne Arbeitssparmaßnahmen, die hier stattfinden. Aber es ist Bundestagswahljahr 2021. Deutschland hat die Wahl und auch die Koalition. Die danach entstehen, beruhen natürlich auf einer grundlegenden Wahl, die die Parteien eigentlich erstmal treffen. Was mich jetzt erstmal grundsätzlich interessiert, nochmal, um das auch vielleicht begrifflich zu klären, was sind eigentlich denn Koalitionen und braucht man das oder kann das weg? Fangen wir vielleicht einmal, Martin, willst du vielleicht mal anfangen? Was ist eine Koalition und brauchen wir das eigentlich?
Also eine Koalition ist eigentlich auf jeden Fall ein Zusammenschluss aus mindestens zwei Parteien oder zwei Interessensgruppen, Akteuren. Im Grunde benutzen wir den Begriff ja eigentlich nur für politikwissenschaftliche Koalitionen, also für Regierungskoalitionen, zumindest in unserem Bereich der Systemlehre, in dem wir den benutzen. Das können zwei Parteien sein, das können 3, 4, 5, 6. In Israel weiß ich gar nicht genau, sind es jetzt 6 oder 7 Parteien, wenn man alle kleineren noch mitzählt. Und ob man das braucht? Ich würde immer sagen, ja. Also wir haben einfach ganz, ganz wenige absolute Mehrheiten für eine einzelne Partei. Dann braucht es keine Koalition, weil dann können die durchregieren. Dann haben wir natürlich Minderheitsregierungen in Skandinavien. Da gehen, glaube ich, auch Svenjas und meine Ansichten dann teilweise auseinander, ob Minderheitsregierungen gut oder schlecht sind. Ich bin großer Befürworter von Koalitionen, dass einfach klar ist, wer ist tatsächlich an der Regierung. Bin auch eher der Befürworter von Mehrheitskoalitionen, dass die auch über eine Mehrheit tatsächlich verfügen und nicht jeden Tag neu aushandeln müssen. Aber ich glaube, so wie unser Parteiensystem aussieht, auch in anderen Ländern, ist es ohne Koalition fast gar nicht mehr möglich, konstruktiv und effektiv zu regieren.
Wie würdest du dann ganz konkret vor dem Hintergrund Thüringen gerade einschätzen? Ich meine, wir haben eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung, die irgendwie direkt oder auch irgendwie nicht direkt von Union und FDP toleriert wird, nachdem es ja katastrophale Entwicklungen dort vor Ort gab 2020.
Thüringen ist ein Sonderfall. Ich meine, ich habe lange genug dort gelebt, genau zu der Zeit, um zu wissen, das ist die einzige Möglichkeit gewesen, ohne dass es gleich wieder Neuwahlen gibt. Und Thüringen ja diesen Sonderfall hat, dass es gar nicht so leicht ist, Neuwahlen wieder auszurufen. In dem Fall ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie auch die CDU damals irgendwie noch gesichtswahrend rausgekommen ist aus der Situation, dass sie halt Rot-Rot-Grün dann doch tolerieren. Offiziell toleriert ja auch die FDP Rot-Rot-Grün, aber sie stimmt eigentlich nie mit Rot-Rot-Grün, weil sie natürlich immer noch auch daran denken, sie hatten ja mal einen Ministerpräsidenten für wenige Stunden und hätten den ja auch gerne wieder, sonst wäre er ja nicht Spitzenkandidat.
Mhm. Ja, Svenja, das ist eine Steilvorlage, weil Martin gerade schon gesagt hat, du hast offensichtlich eine andere Position zur Minderheitsregierung. Willst du vielleicht
auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also ich glaube halt, man muss da unterscheiden zwischen Minderheitsregierungen generell und Minderheitsregierungen in Deutschland. Und also was wir aus der Forschung ja wissen, ist, dass sich Minderheitsregierungen auch einfach leichter tun in Ländern, die schon Erfahrungen mit Minderheitsregierungen haben. Vor allem positive Erfahrungen. Weil man natürlich so ein bisschen eine andere Parlamentskultur auch braucht, wenn eine Minderheitsregierung funktionieren soll. Ja, also da muss halt irgendwo auch so ein bisschen der Wille zur Zusammenarbeit da sein. Und ich glaube, dass es jetzt im Moment tatsächlich in so einem sehr aufgeheizten Klima in Deutschland ein bisschen schwierig. Ja, insofern bin ich generell für Minderheitsregierungen. Ich weiß nicht so recht, ob das dann tatsächlich eine Option wäre für nach der Wahl im September.
Was genau meinst du jetzt mit aufgeheizt? Bis jetzt wirkt dieser Wahlkampf ja doch relativ dröge. Es geht viel um Personen, deswegen auch die Einstiegsfrage zu Laschet und Baerbock. Aber bis jetzt hat man ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich werde gerade ins Koma-Wahl gekämpft, ein Stück weit.
Ja, genau. Also ich glaube, man muss da auch noch mal ein bisschen eine Unterscheidung machen zwischen Wahlkampf und Parlament, also dann tatsächlich Zusammenarbeit im Parlament. Und ich glaube schon, dass gerade auch mit dem Eintritt der AfD und dann hat man auch die Linke, die ja von CDU, CSU und FDP immer noch so ein bisschen, ne, mit denen wollen wir eigentlich auch nicht. Da gibt es, glaube ich, immer noch viele Gruppen innerhalb des Parlaments, die einfach nicht miteinander können, ganz aus Prinzip nicht. Und da kommt es dann auch nicht auf irgendwelche konkreten Politikvorschläge an. Und insofern glaube ich einfach, dass das im Moment nicht so wirklich funktionieren kann. Mhm. Wahlkampf, da würde ich dir absolut zustimmen, dass da im Moment noch nicht so viel, außer persönliche Attacken, noch nicht so viel passiert.
Ich würde ganz gern tatsächlich nochmal bei der Stelle bei dir auch einhaken, Svenja, und tatsächlich ein Stück weit festzunageln nochmal auf das Thema Minderheitsregierung. In der Forschung weiß man ja auch vergleichsweise gut inzwischen, dass Minderheitsregierungen sich auch dahingehend ja durchaus unterscheiden, dass manche formalisiert Kooperationsvereinbarungen auch schließen und andere wiederum nicht. Und es gibt dann ja auch Analysen dazu, wie sich das auf den Output, also was sie in ihrer Regierungsleistung dann auch tatsächlich so an Leistung erbringen, auswirkt. Da würde ich erstmal gern tatsächlich wissen, wie stabil sind eigentlich Minderheitsregierungen, unter welchen Bedingungen sind sie tatsächlich dann wirklich stabil? Setzt auch so ein bisschen tatsächlich, glaube ich, bei deiner Doktorarbeit fast schon an. Und das Zweite, und wir wissen ja auch bei Minderheitsregierungen, die sind teuer, weil irgendwie muss man sich ja gegenseitig überzeugen, dass man miteinander regiert und dann wird's teuer. Ist das denn wirklich so? Wird es wirklich teuer oder?
Genau, also vielleicht, wenn wir dann erstmal mit dem Teuer-Aspekt anfangen. Da gibt es tatsächlich so ein bisschen sich widersprechende Forschungsergebnisse. Also das war so früher die klassische Meinung zur Minderheitsregierung, weil man ja irgendwie als Minderheitsregierung quasi immer die anderen Parteien im Parlament kaufen muss, um dafür, dass sie zu den Gesetzesvorschlägen zustimmen, dann ist man davon ausgegangen, dass sie deshalb einfach immer sehr teuer sind. Das lässt sich so generell jetzt heutzutage nicht mehr sagen. Also wie gesagt, es gibt da auch unterschiedliche Forschungsergebnisse dazu. Was die Stabilität von Minderheitsregierungen angeht, da habe ich tatsächlich gerade mit meiner Kollegin Maria Türk ein Papier zu veröffentlicht und da haben wir gezeigt, dass es eben, weil du ja auch diese Unterscheidung angesprochen hast, ne, wie formalisiert sind Minderheitsregierungen eigentlich und wenn Minderheitsregierungen ein sogenanntes Confidence and Supply Agreement haben, also wenn sie quasi permanente Kooperationspartner im Parlament haben, dann unterscheiden sie sich eigentlich überhaupt nicht von Mehrheitsregierungen, zumindest was die Stabilität angeht. Also insofern ist das halt so ein bisschen, ich persönlich habe immer Angela Merkel im Kopf, die sagt, auf keinen Fall wollen wir eine Minderheitsregierung, die sind überhaupt nicht stabil und da können wir überhaupt nicht effektiv regieren. Das stimmt so generell einfach nicht. Ich glaube, das hat die Forschung in der Zwischenzeit gezeigt. Aber wie gesagt, ob das jetzt für Deutschland dann tatsächlich schon jetzt eine Option wäre, bin ich mir auch nicht sicher. Mhm.
Ja, okay, damit haben wir also so ein bisschen so die Frage erstmal der Regierung, wenn sie denn erstmal regiert. Jetzt weiß ich zufällig, Martin, dass du erst kürzlich so ein bisschen was zu der Frage veröffentlicht hast, tatsächlich, wie so die Betonung bestimmter Inhalte in Wahlkampagnen doch auch eine Rolle ein Stück weit spielt. Du hast dieses Paper mit Baumann und Debus, Strategic Issue Emphasis in Parties Election Campaign Statements, veröffentlicht, vor gar nicht allzu langer Zeit, also erst kürzlich passiert auch. Da würde mich tatsächlich interessieren, weil du natürlich auch so ein bisschen ja auch dich mit der Frage beschäftigst, was für Programme haben Parteien? Dann hast du den nächsten Schritt, wie betonen sie es? Und dann wäre ja die Frage, was landet davon eigentlich im Koalitionsvertrag tatsächlich? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was aus deiner Forschung tatsächlich zu berichten? Also worauf muss man in diesem Wahlkampf besonders achten? Muss man jetzt damit rechnen, dass Themen betont werden, die eigentlich vielleicht gar keine Themen in den Programmen sind? Und haben wir nachher Koalitionsverträge, wo Sachen drinstehen, zu denen da keiner damit rechnen konnte, dass sie passieren? Stichwort Mehrwertsteuer 19%. Hatte man ja dann auch auf einmal 2005 irgendwie als Teil des Regierungsprogramms, wo keiner wusste, wo kommt die 19 her? Willst du vielleicht einmal einen kleinen Einblick da geben?
Ja, sehr gerne. Also man muss, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Das, was wir gemacht haben, ist tatsächlich, was auch medial aufgegriffen wurde, was als wichtig erachtet wurde aus Statements, die nicht nur im Wahlprogramm stehen, und das, was nachher beim Abgleich von Wahlprogramm und Koalitionsvertrag tatsächlich stattfindet. Und ich glaube, das ist deshalb eine wichtige Unterscheidung, weil das zwei unterschiedliche Strategien von PolitikerInnen sein können. Das eine mit dem Wahlprogramm ist natürlich ein Signal an die eigene Anhängerschaft. Was ist uns wichtig? Warum sollt ihr überhaupt für uns Wahlkampf machen? Das ist ein Signal natürlich an potenzielle Koalitionspartner. Was könnt ihr von uns erwarten? Das, was medial dann in den letzten Wochen, wir haben ja auch die letzten 8 Wochen vor der Wahl genommen, also eigentlich müsste jetzt dann so die heiße Phase irgendwann mal vielleicht mal losgehen. Das sind manchmal aber dann noch andere Statements, die nochmal so einzelne Themen nochmal in ihrer Wichtigkeit hervorheben. Also vielleicht als Beispiel ist jetzt, wenn Armin Laschet sagt, es gäbe keine Steuererleichterung oder Steuersenkung im Wahlprogramm der CDU oder der CDU-CSU, dann hat er das nicht richtig gelesen oder einen anderen Begriff davon, diese Unterscheidung, was ist eine Abgabe, was ist eine Steuer. Aber das ist natürlich jetzt dann ein salientes, ein wichtiges Thema. Das war es aber im Wahlprogramm, wenn man das sich so durchliest, sind Steuern zwar wichtig, aber ist nicht der Hauptfokus der Union in ihrem Wahlkampf oder in ihrem Wahlprogramm, sondern das ist eher so eins dieser Wahlprogramme, weil sie sich als Volkspartei sehen, was komplett breit gestreut ist, was sowohl Richtung FDP mit Steuersenkungen natürlich ein Signal ist, aber auch Richtung die Grünen mit Umbau der Wirtschaft hin zu einer energieneutraleren oder CO2-neutraleren Wirtschaft. Und das ist das, wo uns dann die Frage nach ist, wenn wir uns das anschauen, was landet davon in der Koalitionsvereinbarung, sind wir eigentlich immer darauf zurückgeworfen, dass wir die Wahlprogramme als Vergleich nehmen können. Weil das halt das Schriftliche ist, was da ist. Die Wahlprogramme werden aber häufig von Leuten geschrieben und von Parteikonventen und so weiter verabschiedet, die nicht mehr an den Verhandlungen nachher beteiligt sind oder nur noch teilweise. Und das ist so der größte Bereich, wo wir am wenigsten wissen, wie viel persönliches Interesse spielt eigentlich bei diesen Koalitionsverhandlungen noch eine Rolle. Und mein Lieblingsbeispiel ist da vielleicht dann Jens Spahn bei der letzten Koalitionsverhandlung, bei dem er ja schon absehen konnte, dass er zumindest in die engeren Kreis kommen würde als Bundesgesundheitsminister und aber für die Gesundheitspolitik der Verhandlungsführer der Union war. Und natürlich wird er nichts reinschreiben, was ihn nachher in seiner Arbeit irgendwie einschränken würde. Und das ist das, was die Koalitionspartner natürlich aber genau reinschreiben möchten, dass die Minister nicht einfach frei entscheiden können. Und deshalb landen wir am Schluss eigentlich doch immer, und das kann man positiv oder negativ sehen, wenn man die Wahlprogramme nebeneinander hält und das noch vielleicht gewichtet mit, welche Partei ist stärker als die andere, liegt der Koalitionsvertrag fast meistens immer genau dort, wo er liegen sollte, wenn man das Stärkeverhältnis berücksichtigt. Also so der klassische Kompromiss.
Okay, also aber ist es wirklich immer die Kompromisslösung oder schenkt man sich vielleicht auch irgendwie, es gibt ja diese Tit-for-Tat-Regelung, ist es nicht sogar so, dass man sich das eine Thema schenkt? Also gerade wenn ich jetzt, die Frage geht jetzt, Svenja ist jetzt zu nah dran in Wien, deswegen frage ich dich, Martin, du bist zwar in München jetzt auch nicht so ganz weit weg davon, da bin ich aus Düsseldorf ein bisschen weiter weg, aber ist das nicht genau das Prinzip, wie heute die österreichische Bundesregierung gebildet wurde, so ein Stück weit. Die ÖVP hat quasi alles im Bereich Migration bekommen und die Grünen mit Einschränkungen alles in Klima und Umwelt, was sie haben wollten. Geht das nicht auch? Oder muss es immer der Konsens sein oder der Kompromiss?
Nee, das geht natürlich. Wenn die weit auseinanderliegen, ist es ja umso besser. Die einen kriegen das, was ihnen wichtig ist, die anderen kriegen das, was ihnen wichtig ist. Also das sehen wir aber auch über Österreich hinaus in der Forschung, dass wenn Themen für eine der beiden Parteien salient ist und für die andere weniger wichtig, dann bekommt halt die Partei, für die es wichtig ist, den Punkt. Wenn beide das wichtig finden, dann landet das auch nach im Koalitionsvertrag, weil wenn die Themen wichtig sind, können sie es der Parteibasis nicht verkaufen, warum das nicht im Koalitionsvertrag auftaucht. Und irgendwann gibt es dann den Tipping Point, aber den können wir halt vorher nicht bestimmen, nämlich was ist, wenn man so unterschiedliche Ansichten hat zu einem Thema, wird das dann überhaupt in den Koalitionsvertrag geschrieben? Und in Österreich ist das Thema eben Migration, dass wir zum ersten Mal, meine ich zu glauben, weltweit das haben, dass tatsächlich drinsteht, dass die Regierung unterschiedlich abstimmen kann, und zwar mit der Opposition. In Österreich eben die ÖVP mit der FPÖ. Während normalerweise steht ja immer genau andersrum drin, man stimmt nicht Anträgen der Opposition zu. Und da wurde diese Öffnungsklausel zum ersten Mal mit eingeschrieben.
Jetzt, als jemand, der sich so ein bisschen mit der Frage mit Koalitionspräferenzen beschäftigt hat, bin ich natürlich der festen Überzeugung, dass sie sträflich vernachlässigt werden, ja, weil sie vergleichsweise unterforscht sind, spielen aber natürlich nur im politischen System überhaupt eine Rolle, wo es zu sowas wie Koalitionsregierung auch kommt. mal vielleicht eure Einschätzung. Ist das Thema eigentlich überschätzt eurer Meinung nach als Menschen, die sich sehr intensiv mit Koalitionen, Koalitionsforschung auseinandersetzen, weil so vergleichsweise, wie sie entstehen, kann man mit bestimmten gängigen Modellen ja schon, aber eigentlich weiß man auch, die Präferenz für eine Koalition kann auch davon abhängig sein natürlich, dass Menschen überhaupt glauben, dass es eine solche Regierung geben könnte und dann gerne auf den fahrenden Zug aufspringen, wird als Bandwagon-Effekt zum Beispiel auch bezeichnet. Man hat gesehen, bei den letzten Koalitionsverhandlungen in Deutschland, als Jamaika verhandelt wurde, stiegen die Beliebtheitswerte von Jamaika auf einmal drastisch in die Höhe und brachen dann wieder komplett in sich zusammen. Die GroKo, die damals noch so eine Art GroKo war, heute muss man ja tatsächlich eher von Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz sprechen, die GroKo, Große Koalition ist vielleicht nicht mehr der richtige Begriff. Ist es so ein Thema, was wissenschaftlich relevant ist auf der einen Frage und zweitens, ist es vielleicht auch relevant, dass sich auch Parteien Gedanken machen über diese Präferenzen ihrer Anhänger, wenn die ja doch vergleichsweise fluide zu scheinen wirken. Vielleicht erstmal Frage an dich, Svenja.
Also ich glaube, du hast eigentlich gerade schon die ganzen Probleme auch genannt, der Koalitionspräferenzen. Ne? Also ich glaube zum einen, ich bin der festen Überzeugung davon, dass es extrem relevant ist. Ja, und zwar nicht nur für die Wissenschaft, sondern eben auch für unsere eigene Wahlentscheidung, ja. Die Probleme sind, wo ich die Probleme sehe, sind eigentlich einfach zum einen die Verfügbarkeit von Daten, ja. Also werden solche Fragen überhaupt in nationalen Wahlumfragen abgefragt? Das passiert ich weiß, dass es in Österreich passiert, es passiert in Deutschland, aber das passiert halt nicht überall, ja. Und dann ist es schon schwierig, einfach das zu analysieren. Es passiert noch nicht seit allzu langer Zeit. Das heißt, wir können uns auch so über die Zeit hinweg die Trends nicht so wirklich anschauen. Ein anderes Problem ist, wie du eben schon erwähnt hattest, dass die sehr fluide sind, ja, also dass sie sich sehr leicht von ganz vielen unterschiedlichen Sachen beeinflussen lassen können. Ja, also das zum einen, das sind natürlich unsere eigenen persönlichen Präferenzen, aber das sind auch die Parteien, die da involviert sind. Ich meine, das ist kein Wunder, dass zum Beispiel die CDU, CSU und auch die FDP immer sehr stark gegen Rot-Rot-Grün wettern, ja, weil sie eben genau wissen, dass manche Menschen davor Angst haben und sie der Meinung sind, dass man dadurch quasi erstmal die Koalitionspräferenzen, aber dann eben auch die Wahlpräferenzen beeinflussen können. Und insofern ist dieses Konzept der Koalitionspräferenzen einfach sehr instabil, gerade im Vergleich zu solchen Themen wie Parteiidentifikation, wo man ja davon ausgeht, dass die eigentlich relativ stabil bleibt über das Leben hinweg. Ja, also insofern hat das, glaube ich, einfach extrem viele Probleme, aber ich persönlich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch, dem wir uns mehr widmen sollten, auch in der Wissenschaft.
Mhm. Martin, wie siehst du das?
Ich finde Koalitionspräferenzen, dass wir das abfragen, tatsächlich, ehrlich gesagt, wichtiger, als dass wir fragen, welche Partei würden Sie am Ende wählen, weil medial und auch von PolitikerInnen das nämlich so aufgegriffen wird, wenn ich einfach alle Stimmenanteile zusammenzähle, sehe ich, dass ich eine Mehrheit habe. Bei den Koalitionspräferenzen kann es aber natürlich sein, ich wähle CDU, CSU, weil ich eben schwarz-gelb möchte. Ich kann sie aber genauso gut wählen, weil ich schwarz-grün möchte. Deshalb glaube ich schon, dass Parteien darauf schauen. Aber du hast ganz am Anfang, Konstantin, nämlich eine Unterscheidung, glaube ich, bei der Einleitung gemacht, nämlich die Unterscheidung, ob es die Koalitionspräferenzen der WählerInnen sind oder der eigenen Parteianhängerin. Und ich glaube, dass der zweite Teil ist nochmal viel, viel wichtiger für die Parteien, dass sie dazu Daten haben und dazu auch wissen, was ihre eigene Parteibasis denkt, weil bei fast allen Parteien ist es am Ende dann die Parteibasis, die über ein Regierungsbündnis, über einen Koalitionsvertrag nochmal abstimmt. Ansonsten, alles, was Svenja gesagt hat, stimme ich voll zu. Ich glaube, für Deutschland sieht es sogar relativ gut aus, also dass wir zu den Bundesländern eine Zeitreihe haben und eben zeigen können, dass es Auswirkungen hat auf die Koalitionsentscheidung nachher. Das einzige Problem ist natürlich, wie ist die kausale Richtung? Also so eine Art Henne-und-Ei-Problem. Wir sehen dann, die bilden das, was schon immer präferiert wurde und wird das vielleicht aber schon immer präferiert, weil es halt schon immer da war. Also solange Rot-Rot-Grün halt nirgendwo auf dem Bund, im Bund reagiert hat, regiert hat, kann es natürlich sein, dass eben auch viele Leute, wie Sven ja gesagt hat, Angst davor haben, weil sie haben es ja auch noch nie gesehen. Außer halt in Thüringen mit einer Art Minderheitsregierung und vielleicht ein paar anderen Bundesländern.
An der Stelle nochmal kurz eine Nachfrage, weil dann würde ich tatsächlich über sehr, sehr konkrete Beispiele auch vielleicht sprechen wollen. Nochmal. Martin, den Aspekt, den du jetzt gerade beleuchtet hast, da stelle ich mir jetzt die Frage, was kann denn eine Partei machen, um die eigenen Anhänger, die wirklich vielleicht auch mitentscheiden dürfen über Koalitionen, wie kann sie die mitnehmen? Wie kann die Anhängerschaft, die Mitgliedschaft quasi der Partei mitgenommen werden? Beispielsweise, wenn Koalitionsvertrag oder Sondierungspapiere vorliegen, müssen dann da so Prestigeprojekte ja wahrscheinlich auch ausgehandelt werden. Aber ist das auch so? Also sieht man das bei Schwerpunktsetzungen, bei Themen von Koalitionsverträgen oder Sondierungspapieren dann zum Beispiel? Und
Also das ist zumindest die Erklärung, die wir immer dann nachschieben, wenn wir das tatsächlich empirisch sehen, weil die Akteure reden ja nicht mit uns. Also nicht direkt nach den Koalitionsverhandlungen und auch später wird das dann häufig verzerrt natürlich dargestellt. Was wir nämlich tatsächlich sehen, sind, dass warum Koalitionsverträge beispielsweise länger werden oder viel mehr Themen enthalten, sind, dass Themen, die beiden Parteien gar nicht so wichtig waren, trotzdem auftauchen. Wo man ja auch sagen könnte, wenn die nicht wichtig sind, warum schreibt ihr das dann einfach rein? Weil das vielleicht aber ein Thema ist, was für eine kleine Gruppe der Parteibasis wichtig ist. Vielleicht nicht für die gesamte Partei, aber es kann ein Prestigeprojekt sein für eine kleinere Gruppe. Und wenn es dem Koalitionspartner auch nicht wichtig ist und der auch keinen Stress deswegen machen würde, dann kann ich es auch reinschreiben, weil dann kann ich nämlich immer sagen, schaut her, das haben wir durchverhandelt. Weil die wissen ja nicht, ob das hart verhandelt wurde. Wozu haben wir die ganzen Nachtsitzungen? Das ist wie bei Gewerkschaftsverhandlungen. Die könnten sich ja eigentlich auch tagsüber alle einigen und das geben sie auch später zu, sondern dass das auch ein Ritual ist, natürlich zu zeigen, wir haben intensiv verhandelt, wir haben halt nicht nach 2 Stunden schon gesagt, ja, passt, sondern da ist auch ein bisschen mediales Schauspiel natürlich dabei.
Mhm. Hast du mal so ein Beispiel?
Also die Jamaika-Koalition sind ja wirklich Sondierungen sind ein gutes Beispiel, was das Mediale angeht. Also dieses sich auf diesem Balkon dann der parlamentarischen Gesellschaft zu zeigen. Nachhinein natürlich vielleicht ein bisschen schlecht, dass alle an ihren Handys waren und man ja eigentlich ja fast live dabei sein konnte bei den Sondierungen. Aber andere Beispiele sind tatsächlich Schwarz-Grün in Hessen, die Neuauflage, wo wieder darum gestritten wurde und wieder auf die gleiche Idee gekommen wurde, wie schon immer seit den 90er Jahren auch in Frankfurt bei Schwarz-Grün, dass man den Flughafenausbau einfach ausklammert aus dem Koalitionsvertrag. Aber natürlich fangen die nicht an und sagen, wir können uns da nicht einigen, wir klammern das sofort aus, weil dazu gibt es zu unterschiedliche Präferenzen, gerade bei der grünen Parteibasis in Hessen. Da muss drum verhandelt werden, aber man kommt halt zu keinem Ergebnis.
Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich will jetzt tatsächlich, aber jetzt preschen wir ein wenig tatsächlich in das Thema auch tatsächlich, was steht uns so ein bisschen bevor? Und so ganz auf die kommunale Ebene, Martin, will ich gar nicht ganz so tatsächlich runter, aber ich will mit euch beiden so ein bisschen über die Frage kommunale oder Länderebene als Laboratorien quasi einmal kurz sprechen. Und da gehe ich vielleicht einmal zu dir, Svenja, als Erste. Jetzt hat man in Österreich gesehen, Grüne und Türkise, wie sich die ÖVP ja inzwischen auch darstellt, aber eigentlich sind es ja, wie die auch die CDU, CSU, eher politisch die Schwarzen, hat man sie ja lange auch genannt, die schaffen es, eine Regierung zu führen und die ist auch vergleichsweise, obwohl sie durchaus die einen oder anderen Skandal hat, regieren sie doch sehr ruhig. Wir haben dann Sachsen-Anhalt prescht schon wieder vor mit schon wieder einer neuen Koalitionsformation, CDU, SPD, FDP. Also im Wesentlichen werden im deutschsprachigen Kontext, ich meine, Deutschland und Österreich unterscheiden sich nochmal in vielen essentiellen Punkten auch im Parteienwettbewerb, sind sich aber in manchen Punkten auch vielleicht gar nicht so unähnlich. Auch in Wien regieren jetzt Sozialdemokraten, Liberale, etwas, was man in Deutschland ja auch lange Zeit kannte. Wie sieht das aus? Wird da vielleicht auch in Österreich etwas ausprobiert, wo quasi die bayerischen Nachbarn nachher denken, naja, den Grünen könnten wir schon? Oder wie würdest du das einschätzen?
Klar, auf jeden Fall schaut man natürlich auch ist quasi auch eine Ebene runter, wenn man jetzt über die Bundesländer sprechen will, aber man guckt natürlich auch über die Ländergrenzen hinweg. Und gerade, ne, Österreich und Deutschland sind sich jetzt auch nicht so, also sind jetzt nicht so unterschiedlich. Ja. Ich glaube schon, dass das auch relevant sein kann für Deutschland. Was ich, glaube ich, nochmal gerade jetzt so im Hinblick auf die Grünen, so ein Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist schon, dass, glaube ich, die deutschen Grünen einen sehr stärkeren Anspruch auch haben. Ja, also sie sind ja auch gerade, gut, jetzt im Moment gerade ist das ein bisschen schwierig mit den Umfragen, aber ansonsten sind sie ja da schon eine stärkere Partei als vielleicht die österreichischen Grünen. Ja, also insofern kann das schon ein bisschen schwieriger werden für beispielsweise jetzt die CDU, CSU im Vergleich zur ÖVP. Aber natürlich ist das definitiv eine Sache, wo man dann auch hinschaut und was auch relevant sein kann für zukünftige Koalitionsbildung. Mhm.
Schwarz-Gelb-Rot, Martin, das ist jetzt das Sachsen-Anhaltische Modell. Ist der Osten einfach koalitionspolitisch ein bisschen crazy? Oder ich meine, wir haben das Magdeburger Modell gehabt lange Zeit, ne? Also in den 90ern das erste Mal, dass die PDS eine rot-grüne Regierung toleriert hat. Wir haben jetzt Kenia, das wurde zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt probiert und ist jetzt auf ein paar andere Bundesländer übergeschwappt. Wir haben tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, bis jetzt auch nur, bis auf Bremen haben wir doch jetzt gerade rot-rot-grün, ne? Aber wir hatten rot-rot-grün bis jetzt nur dort. Interessanterweise haben wir aber sowas wie eine Ampel bisher ja erst in Rheinland-Pfalz gab, weil wir es aktuell haben. Ich glaube, Bremen und ganz in den 90ern irgendwann mal auch in Brandenburg. Also marschiert der Osten immer quasi koalitionspolitisch vorweg und haben wir demnächst eine schwarz-rot-gelbe Koalition flächendeckend? Oder wie kann man das vielleicht auch erklären? Gerade als jemand, der jetzt auch in Thüringen eine Zeit lang beruflich auch war.
Da muss ich natürlich einhaken, dass es nicht der Osten ist. Das spricht jetzt meine thüringische Sozialisation die letzten Jahre. Aber was du recht hast, ist tatsächlich, der Osten, wenn ich es dann doch mal verwende, ist tatsächlich, dass man zwei mehr oder minder Antisystemparteien, wie die anderen Parteien sie nennen, eben hat. Also eine starke Linke früher, jetzt ein bisschen weniger, außer Thüringen, und eine starke AfD. Und dann wird einfach das Set an Koalitionsmöglichkeiten schon mal gleich geringer, wenn man halt ganz links und ganz rechts ausschließt. Und die halt so viele Stimmen haben, dass dann nicht mehr viel übrig bleibt. Ob wir jetzt Deutschland-Koalition überall sehen, ich glaube, das ist tatsächlich sachsen-anhaltinische Besonderheit. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob tatsächlich die SPD das nachher macht, tatsächlich. Weil eigentlich braucht man ja die FDP gar nicht in Sachsen-Anhalt. Man macht sie eigentlich nur, weil man eine Stimme Mehrheit nur hat und manche Teile der CDU lieber mit der AfD vielleicht koalieren wollen. Aber das ist so eine Sondersituation aus einem Landesverband heraus. Also ich glaube halt, in einem anderen Bundesland würde es einfach eine große Koalition geben. Mit dem Malus, den die natürlich hat, dass es nicht mehr groß ist und dass die vielleicht früher dran waren. Warum wir keine Koalition oder relativ wenige haben zwischen FDP und Grüne und anderen Parteien im Osten, ist tatsächlich nochmal, das sind fundamentale Wertunterschiede. Viel, viel mehr als in den früher genannten alten Bundesländern, dass die sich tatsächlich als den größten Gegensatz sehen. Also dass auch für Teile der FDP wirklich die Grünen der Gegensatz sind und vielleicht nicht die AfD, aber auch für Teile der Grünen sind die FDP, die eben nicht stark verankert war in den letzten Jahren, der Hauptgegner bei den kleineren Parteien. Deshalb glaube ich nicht, dass das eine Vorbildwirkung hat für alle Bundesländer. Wenn das für den Bund sein sollte, dass das mehrheitlich möglich wäre, wird das natürlich geframed werden, wie Sachsen-Anhalt und der Osten haben es vorgemacht. Ich bin manchmal vielleicht dann zu zynisch, weil meine Meinung ist dann eher, naja, die nehmen halt das, was am Schluss rechnerisch möglich ist und am wenigsten Probleme bereiten kann. Und das muss nicht daran liegen, dass es halt in Sachsen-Anhalt ausprobiert wurde. Plus, die verhandeln so lange. Ich glaube, die werden nicht vor der Bundestagswahl fertig sein mit ihren Verhandlungen aus Gründen, damit der politische Gegner nicht sagen kann, ihr wollt doch auch Deutschland-Koalition im Bund machen. Ich glaube, die Verhandlungen ziehen sich da über die Bundestagswahl hinweg. Mhm.
Wie sieht das aber genau tatsächlich aus? Also wir haben ja wie gesagt die Situation, die eine Stimme Mehrheit, Schwarz-Rot, das hat es in Sachsen-Anhalt ja schon durchaus öfter gegeben. Eigentlich können die auch ganz gut miteinander, so wirkt es zumindest so von außen. Aber kann man die Linke wirklich noch als Antisystempartei heute bezeichnen? Also gerade im Osten? Ich würde da einmal ein bisschen skeptisch einhängen. Also klar, Konservative haben sehr das Bild bemüht, wenn ein Bodo Ramelow regiert, dann geht Thüringen in Flammen auf. Und man sieht, er hat 5 Jahre als Ministerpräsident regiert und es war sehr ruhig. Das Einzige, was man zwischendurch einmal mitbekommen hat, war, dass er Candy Crush in Krisensitzungen gespielt hat und dass er gerne Bilder von seinem Hund postet. Aber ansonsten gibt es ja jetzt nicht, also es wurde ja jetzt nicht die sozialistische Revolution in Jena ausgerufen oder in Erfurt oder Weimar.
Im Grunde haben wir das natürlich eben, wie gesagt, auch als politisches Framing eigentlich schon gehört 2011 in Baden-Württemberg, dass mit Winfried Kretschmann, selbst mit Winfried Kretschmann würde Baden-Württemberg jetzt untergehen, weil die Grünen dann alles umbauen würden. Und im Grunde lief es ja genauso weiter wie zuvor. Also so einen großen, ich glaube, fast alle Baden-Württemberger würden da keinen Unterschied machen oder nicht so groß erkennen, außer vielleicht im Politikstil. Ich glaube, das ist vielleicht einer der Punkte, der Politikstil unterscheidet sich eher. Ich würde die Linkspartei auch nicht als Antisystempartei im Osten bezeichnen. Das macht der politische Gegner. Wir machen es aber in der Forschung zum Beispiel ja schon lange nicht mehr. Also wenn wir sowas machen, dann ist es eher vielleicht noch in den westlichen Bundesländern. Aber da haben die einfach auch viel, viel weniger Relevanz dafür. Was die Linke wahrscheinlich brauchen würde, um diesen Malus tatsächlich zu verlieren, ist, dass sie noch mehr MinisterpräsidentInnen stellen würden über Bodo Ramelow hinaus, weil die Gefahr ist in Thüringen genauso wie wahrscheinlich in Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann, dass es keine Nachfolgeregelung gibt. Und dass man das erst verfestigen kann, wenn man das halt noch ein zweites, drittes Mal mit anderen Kandidaten, Kandidatinnen schafft, dass man eben nicht mehr der politische Gegner sagen kann, ah, ihr hattet da ja eine Person, die ist ja gar nicht richtig links oder der ist ja gar kein Grüner, der könnte ja auch bei uns sein.
Ich finde es sehr interessant, weil es tatsächlich an diesen Koalitionsformationen und auch an den Kooperationen, ne, also Merkel und Ramelow als die besseren SozialdemokratInnen auf der einen Seite, Kretschmann als der bessere Konservative und Christdemokrat eigentlich, also irgendwie scheint das ja für sehr gewagte Modelle in sehr gewagten Umfeld auch sehr populär zu sein, irgendwie sehr starke Spitzenkandidatinnen, Kandidaten oder sehr starkes Spitzenpersonal zu haben. Du hast jetzt gerade versucht zu vermeiden, Deutschlandkoalition, Schwarz-Rot-Gelb wird inzwischen der gängige Begriff. Es gibt jetzt von journalistischer Seite manchmal Einwände, man sollte das eher Belgien-Koalition nennen. Svenja, Deutschland oder Belgien? Machen wir einfach mal.
Warum denn Belgien? Also was ist denn das Problem in Deutschland?
Ich glaube, die Sorge besteht, dass man gewisse Nationalismen dadurch wecken würde. Exklusive Gedanken.
Vielleicht ist es ein bisschen unpraktisch, weil, ich sehe jetzt da nicht die Gefahr der nationalistischen Tendenzen, aber man könnte natürlich schon sagen, naja, was ist, also Deutschland-Koalition kann halt auch einfach sein, eine Koalition in Deutschland. Also das ist halt irgendwie so, ne? Vielleicht könnten wir da nochmal eine Twitter-Diskussion haben und uns da auf einen guten Namen einigen. Aber ja, gut. Ob jetzt Belgien oder Deutschland so viel besser ist, das weiß ich nicht.
Also ich glaube, jeder Koalitionsforscher, jede Koalitionsforscherin würde sofort sagen, niemals Belgien nehmen, weil wir immer wissen, dass das die instabilsten Regierungen eigentlich sind und bei uns dann ganz andere Assoziationen geweckt werden.
Vor allem, also nicht notwendigerweise instabil, aber es dauert immer ewig, bis sie sich formen, ne? Genau, ja, das stimmt.
Okay, dann hab ich tatsächlich noch einen spannenden Punkt oder zwei Punkte tatsächlich. Also ich gehe jetzt mal erstmal davon aus, dass wir auf längere Sicht, wenn Sachsen-Anhalt jetzt nicht die Lampe durchbrennt, keine CDU-AfD-Kooperation erstmal haben werden. Wenn, Martin, glaube ich, dann müssen wir den Blick auf die kommunale Ebene als erstes werfen. Da kennst du dich ja am besten aus, weil CDU-Grüne, das wurde auch kommunal ja lange vorbereitet, aber darüber können wir vielleicht ein anderes Mal nochmal sprechen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn alles durchbrennt und irgendwann es irgendwie eine CDU-Linke-Koalition geben müsste, vielleicht reden wir doch mal über die Frage noch. Wie nennen wir das denn? So, und ich bin mein wunderschönes Spaß mit Flaggenbuch durchgegangen. Eine Hommage quasi an Sheldon Cooper und The Big Bang Theory an dieser Stelle. Da passt ja eigentlich Albanien ganz gut. So, gibt es denn andere Dinge, die da einfallen, die euch oder die dir vielleicht erstmal einfallen würden, Martin? Ich bin jetzt sehr begeistert von dieser Albanien-Idee, auch wenn ich nicht so ganz sicher bin, ob das das richtige Framing für so eine Koalition ist.
Boah, da erwischst du mich tatsächlich auf dem kalten Fuß.
Es könnte ja auch die Fußgängerampel sein, ne? Also das könnte man ja auch sagen. Obwohl, in Düsseldorf haben wir tatsächlich sogar eine gelbe Ampelphase und das ist sogar die längste Ampelphase.
Ja, ich überlege mal, ich finde Albanien schon charmant, weil die hatten von konservativ bis sozialistisch-kommunistisch alles. Also das würde das schon miteinander verbinden. Aber ansonsten von den Farben würde mir tatsächlich, ich meine, sind nicht die Jetons im Casino, sind die nicht vorne schwarz, hinten rot?
Ja, aber was wäre das denn für ein Ausdruck, die Casino-Koalition?
Finde ich eigentlich nicht verkehrt.
Das musst du nur mit den richtigen Leuten machen.
Ich weiß nicht, es hat also gerade so, wenn ich so drüber nachdenke, wir haben ja diese ganzen Geschichten jetzt gehabt mit irgendwelchen Zusatzverdiensten in dieser Maskenaffäre und jetzt irgendwie Casino. Also, ich weiß nicht, ein komisches Gefühl in der Magengegend dann.
Casino Royale.
Ihr schlagt also jetzt tatsächlich die Bezeichnung als Casino-Koalition vor. Können wir das so festhalten?
Ja, weil dann hast du eine Alliteration. Das mögen Medien doch vor allem auch noch.
Casino-Koalition? Wird Casino nicht mit C geschrieben?
Ja, okay, ich wollte es jetzt nicht ganz so... Wir sind in einem Podcast.
Ja, okay. Okay, die Casino-Koalition. Würde auch natürlich schöne Metaphern ergeben, da wird hochgepokert. Ne? Das würde auch... wir sollten auf jeden Fall eine Twitter-Diskussion darüber anstoßen. Ich glaube, wir könnten richtige Trends setzen an der Stelle. Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wir werden uns ja nochmal treffen in der Konstellation. Und wir werden ja nochmal nach der Bundestagswahl, ich weiß nicht, vielleicht machen wir einmal, vielleicht machen wir zweimal was zusammen. Es scheint mir ein sehr spannendes Thema zu sein. Ich habe auf jeden Fall, es macht Freude. Wir werden auf jeden Fall ja irgendwann mal die Einschätzung geben, was nach der Wahl jetzt gerade passiert, beziehungsweise vielleicht auch was passiert. Das kommt so ein bisschen darauf. Also ich gehe davon aus, die Koalitionsverhandlungen werden lange dauern. Wie sie enden, glaube ich, ist noch offen, aber vielleicht werden wir mitten in den Koalitionsverhandlungen mal ins Gespräch kommen. Jetzt würde mich natürlich aber interessieren, was denkt ihr, was ist eure Einschätzung? Wer regiert Deutschland? Wir haben Gott sei Dank der Bundesrat stellt inzwischen eine sehr schöne Zusammenstellung ehemaliger Formationen des Bundesrates sehr detailliert zusammen. Das ist toll, wirklich toll. Ich habe immer sehr lange suchen müssen, solche Darstellungen zu finden. Inzwischen haben sie das für weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte, glaube ich, auch schon hochgeladen. Und es ist sehr bunt geworden. Und es scheint alles weniger vorhersagbar als früher, wo wir Lagerwahlkämpfe und Lagerkoalitionen hatten. Vielleicht zum Abschluss würde ich einmal dich um deine Einschätzung bitten, Martin, und dann nochmal ganz gerne Svenja, dann gebe ich nochmal meinen Senf dazu und dann schauen wir mal, ob wir da auf den Punkt kommen.
Ich würde mein Geld immer noch auf Schwarz-Grün setzen.
Ja, okay. Also keine weiteren Anmerkungen an
der Stelle. Doch, ich kann das noch ausführen. Ich glaube, dass die CDU-CSU einen Wahlkampf führen wird, um die FDP so klein wie möglich zu halten, damit die Gefahr nicht besteht, dass es tatsächlich vielleicht eine Ampelkoalition geben könnte, rechnerisch. Also ich glaube nicht, dass die FDP bei den Prozentzahlen landen wird, bei denen sie jetzt landen. Und dass nachher die einzige Zwei-Parteien-Koalition CDU-CSU-Grüne sein kann und dann nur noch andere Optionen, die für jeden dieser Partner unattraktiver sind.
Aber ist das nicht gerade dann eine Motivation für viele konservativ orientierte Wählerinnen und Wähler, die mit den Liberalen regieren wollen, eben die Liberalen quasi in einer Leichtstimmenkampagne zu wählen? Oder nicht Leichtstimmenkampagne ja nicht, aber in Leichtstimmenaktion?
Ja, aber das ist ja nicht das offizielle Motto der CDU-CSU. Das offizielle Motto von Armin Laschet ist ja, den Bund zu regieren, wie NRW zu regieren, was ja eigentlich ein Signal ist für Schwarz-Gelb.
Okay.
Aber ich meine, das werden viele WählerInnen auch verstehen, dass das rechnerisch wahrscheinlich nicht möglich sein wird.
Okay. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Svenja.
Das ist leider, wenn du Martin und mich immer in so einem Format drin hast, dann wirst du leider ähnliche Meinungen bekommen. Also ich gehe auch ganz schwer davon aus, dass es schwarz-grün werden wird. Und ich stimme Martin auch zu, ja, wir sehen jetzt, dass die FDP gerade relativ gut dasteht in den Umfragen. Aber ich glaube, wenn es dann zum Wahltag kommt und wenn es dann darum geht, ja, wen wählen wir denn jetzt, dann wird sich schon, glaube ich, noch eine große Mehrheit dann auch, oder Mehrheit nicht, aber schon viele Menschen sich auch dafür entscheiden, dann vielleicht doch eher die CDU und nicht die FDP zu wählen. Und dann wird das auch wahrscheinlich so sein, dass die CDU, CSU dann die stärkste Partei sein wird. Die Grünen, ich gehe eigentlich schon davon aus, dass sich das auch wieder ein bisschen beruhigen wird mit Annalena Baerbock, dass sie dann als zweitstärkste Partei reingehen. Und dann werden die beiden Parteien verhandeln. Und das wird, wie du gesagt hast, eine Weile dauern. Aber ich glaube, auch wenn man jetzt so ein bisschen so tut, als könnte man sich eigentlich gar nicht so richtig leiden, hat man ja schon, wenn man sich mal die Wahlprogramme anschaut, dann sind da durchaus schon Angebote an das Gegenüber da, wo man dann auch tatsächlich verhandeln kann und Kompromisse finden kann. Also ich glaube, wir werden da mit Schwarz-Grün aus der nächsten Bundestagswahl rausgehen.
Ich pokere jetzt hoch, weil tatsächlich glaube ich, dass wir in dieser Frage eigentlich gar nicht so unähnlich die Sachen beobachten. Ich würde vielleicht die Einschränkung machen wollen, dass ich glaube, dass bei den Grünen zu wenig der Blick auf die zweite Reihe gerichtet wird. Und gerade die zweite Reihe, die auch teilweise im Bundesvorstand der Partei ist, ja sehr linksorientiert ist. Also gerade Menschen wie Jamila Schäfer oder auch andere Spitzenpolitikerinnen bei den Grünen und ob die wirklich mit den Christdemokraten zusammengehen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Hängt so ein bisschen vom Wahlergebnis, glaube ich, ab. Und das ist der erste Poker-Chip, den ich setze. Die Union über 30 und die Grünen unter 20, würde ich im Moment vermuten. Und dann, und das ist jetzt quasi wirklich, beim Roulette setze ich jetzt alles auf eine Karte, bin ich mir tatsächlich gar nicht so unsicher, weil im Endeffekt viele reden über die Verfehlung eines Armin Laschet, viele reden über die Verfehlung einer Annalena Baerbock und Olaf Scholz, der einen BaFin-Skandal oder Wirecard-Affäre an der Backe hat, kommt so ein bisschen durch, weil keiner versteht, worum es da eigentlich geht, und die Sozialdemokraten könnten dann nachher vielleicht doch als Zweitstärkster durchs Ziel gehen. Und wenn man ein ungefähr gleiches Feld hat, Sozialdemokraten vorne, dahinter die Grünen und die FDP auch sehr stark. Klar, die sagen jetzt alle, die Ampel gibt's nicht, aber so ganz sicher kann man sich ja vielleicht doch nicht sein. Mit einem Olaf Scholz an der Spitze einer Regierung bin ich mir nicht ganz sicher. Ich lasse das einfach mal offen. Ich setze jetzt nicht alles auf diese Karte, aber ich rege das Gedankenspiel einmal an der Stelle vielleicht an. Vielleicht können wir darüber aber dann tatsächlich nochmal ein anderes Mal sprechen. Nämlich, wenn die Bundestagswahl gelaufen ist. Und ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß mit euch beiden. Auch, dass wir mal in der Konstellation zu dritt zusammengekommen. Ich finde das immer spannend, mit Kolleginnen und Kollegen einfach mal über ihre brennenden Forschungsthemen zu sprechen und einfach mal das Ganze auch außerhalb einer Twitter-Diskussion oder von einer Konferenz zu machen. Wir haben uns auch alle pandemiebedingt alle länger nicht gesehen. Deswegen danke ich euch wahnsinnig für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich fand die Einblicke extrem spannend und ich glaube, dass vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin hoffentlich auch etwas davon mitgenommen hat. Und ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Machen wir sehr gerne wieder, wenn ich da auch für Martin sprechen darf.
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Ja, wir machen das auf jeden Fall. Wie oft wir das machen, das verhandeln wir dann auch nochmal in klassischen Koalitionsverhandlungen aus, die wir hier betreiben. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank für alle, die zugeschaltet haben. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne.